Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka, schön, dass Sie uns zuhören. Und wenn Sie auch in den zurückliegenden Tagen schon die Programme von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur gehört oder das Feuilleton auch nur aufgeschlagen haben, dann werden Sie wissen, um welche Neuerscheinung sich diese Woche beinahe alles drehte. Noch wach, den neuen Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre. Schon bevor der Roman am vergangenen Mittwoch erschienen ist, inflationierten die Spekulationen. Noch wach böte als Schlüsselroman neue Einblicke in den Springer-Konzern, hieß es. Es ginge um Machtmissbrauch und MeToo-Skandale. Und so schaukelte sich das Buch zu einem medialen Großereignis auf. Und in dem ging es dann mitunter mehr um Benjamin von Stuckrad-Barre selbst, der ja seit seinem Debüt-Solo-Album im Jahr 1998 mindestens ebenso sehr Medienfigur ist wie Autor, oder es ging um die versierte Marketingkampagne zu Noch wach und weniger um den Roman selbst. Das soll nun hier passieren und deshalb ist Noch wach unser Buch der Woche. Welches Potenzial also, ob zu Skandal oder Literatur, steckt denn nun in dem Text? Miriam C. hat Noch wach von Benjamin von Stuckrad-Barre gelesen.
Natürlich ist das alles nur Literatur, nur eine fiktive Geschichte.
Daher erhebt der Roman keinen Anspruch, Geschehnisse und Personen und ihre beruflichen und privaten Handlungen authentisch wiederzugeben.
Aber Benjamin von Stuckrad-Barres heiß ersehnter Schlüsselroman wäre natürlich nur halb so interessant, wenn er nichts mit der Realität zu tun hätte.
Jetzt wird's schmutzig.
Jetzt wird's schmutzig.
Jetzt wird's schmutzig.
Schon Wochen bevor Noch wach erschienen ist, als der Text noch eiserner Geheimhaltung unterlag, haben prominente Personen wie Fernsehmoderatorin Linda Zervakis, Autorin Ronja von Rönne oder Produzent Friedrich Küppersbusch die Kapitelüberschriften des Romans auf Instagram vorgelesen. Auf diese Marketingkampagne setzte Stuckrad-Barre bereits bei seinem vorherigen Buch. Aber hier bekommt sie nochmal eine besondere Bedeutung. Wer mit seiner Reichweite die Aufmerksamkeit um Noch wach potenziert hat, suggerierte auch, ich stehe hinter dieser Veröffentlichung. Auch wenn ihr Inhalt keiner hier beteiligten Person vorab bekannt gewesen ist, wie Stuckrad-Barre in einem der wenigen Interviews sagt, die er zum Roman gegeben hat.
Jetzt wird's schmutzig.
Jetzt wird's schmutzig.
Skandalbefeuernde Berichterstattung rund um den Axel Springer-Konzern tat ihr Übriges, baute eine mediale Riesenrampe aus Aufmerksamkeit. Das missbräuchliche Machtsystem vom ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt war schon im Herbst 2021 aufgedeckt worden. Eine Woche vor dem Erscheinungstermin von Noch wach wurden private Textnachrichten von Springer-CEO Matthias Döpfner veröffentlicht und in einem groß angelegten Podcast meldeten sich zwei Tage vor der Buchveröffentlichung ausführlich Opfer zu Wort, anonymisiert und mit verfremdeten Stimmen. Selbst hier kamen immer noch neue Details ans Licht, die das vergiftete Arbeitsklima bei Springer verdeutlichen. In diesem medialen Umfeld ist Benjamin von Stuckrad-Barres Roman jetzt mit dem größten Feuerwerk an die Öffentlichkeit gelangt, das Literaturjahr bisher gesehen hat.
Jetzt wird's schmutzig.
Tatsächlich. Der Schlüsselroman ist an sich eine schlüpfrige Angelegenheit. Wo sich hinter fiktiven Figuren leicht reale Personen dechiffrieren lassen, liegt ein gigantisches Potenzial zur persönlichen Bloßstellung. Benjamin von Stuckrad-Barre nutzt es. Der Romanstatus fungiert dabei wie ein Schutzschild, auch juristisch, ist ja alles nur Literatur. Und insofern ist Noch wach ein Schlüsselroman par excellence.
Pressefreiheit unbedingt, aber wenn Recherchen anderer für das eigene Haus allzu unangenehm werden, kann man ja wohl trotzdem mal kurz so von Chef zu Chef da ganz oben irgendwo anrufen und fragen, ob das denn eigentlich alles sein müsse. Man kennt sich, man schätzt sich, kurzer Dienstweg. Sowieso alles völlig einerlei jetzt, denn schon flog er argumentativ zum Mars, mein Freund, den ich ab diesem Moment wohl endgültig als meinen Ex-Freund bezeichnen musste.
Dieser, nun also Ex-Freund, ist CEO eines großen Berliner Boulevardsenders und er hat reichlich Dreck am Stecken. Nicht nur seine menschenverachtende Berichterstattung gerät immer wieder in die Kritik. Auch ein übergriffiger Chefredakteur missbraucht hier systematisch seine Macht. Mehrere Mitarbeiterinnen wollen das endlich publik machen. Und mittendrin im ganzen MeToo-Skandal der Ich-Erzähler. Ein Buchautor, selbst Mitarbeiter des riesigen Krawall-Imperiums und seinem CEO lange in inniger Freundschaft verbunden. Die Überschneidungen von Romanwelt und Wirklichkeit sind unübersehbar. Auch Autor Benjamin von Stuckrad-Barre verband eine lange, gern öffentlich ausgestellte Freundschaft zu Springer-CEO Matthias Döpfner. Von 2008 bis 2018 hat Stuckrad-Barre unter ihm auch für Die Welt geschrieben, zu äußerst lukrativen Konditionen, wie man munkelt. Der Autor kann also aus Insider-Perspektive berichten, wobei er aus seinen Antipathien für Julian Reichelt als Chefredakteur der Bild-Zeitung und entgleistem Schützling von Matthias Döpfner nie einen Hehl gemacht hat. Diese Haltung teilt auch sein Erzähler.
Es war ein seltsames Gespann. Mein so angenehmer Freund und dieser Krawalldödel. Ich hatte diese Verbindung nie ganz begriffen. Meine Freunde sind deine Freunde. Nein, nicht immer. Aber trotzdem war es natürlich zu akzeptieren, wenn ein Freund sich auch mit Leuten umgab, die man ablehnte. Meinungsfreiheit. Und eben auch Deinungsfreiheit.
Stuckrad-Barre erzählt von einer Männerfreundschaft, die zerbricht, weil immer mehr Sendermitarbeiterinnen den Erzähler ins Vertrauen ziehen. Sie berichten von einem Chefredakteur, der sich gezielt an Berufseinsteigerinnen heranmacht.
Mich hat er in einer Bar angesprochen, so von wegen, ich sei doch auch Journalistin.
Er fördert, wer sexuell kooperiert und die Affäre mitmacht, lässt aber genauso schnell diejenigen fallen, die widersprechen.
Zu mir hat er gesagt, ich mache die nächste Frauke Ludowig aus dir.
Und Sophia ist eine von ihnen.
Hat er bei euch auch immer nachts so völlig hysterisch rumgeheult und dauernd diese ganze Scheiße vom Krieg erzählt?
Aber Sophia will sich wehren. Das Machtgefälle zwischen dem Chefredakteur und ihr war Sophia immer bewusst. Aber eine Zeit lang glaubt sie, erfolgreich Kapital zu schlagen aus ihrem Aussehen und der Beziehung mit dem Vorgesetzten. Doch bald leidet sie unter seiner Schikane. Sie vernetzt sich mit anderen Mitarbeiterinnen, sammelt ihre Geschichten und Screenshots von nächtlichen Nachrichten. Damit wollen sie zur Compliance-Beauftragten und an die Öffentlichkeit. Der Erzähler soll mitmachen bei der finalen Verschwörung. Warum die Frauen ausgerechnet ihm vertrauen, bleibt unklar. Er offenbart ihnen aber bald, mit 19 selbst Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden zu sein.
Und dann begann ich, diese Geschichte zu erzählen, was ich überhaupt nicht geplant hatte. Seit vielen Jahren schon hatte ich nicht mehr an diese Episode aus meinem Leben zurückgedacht. Ich hatte sie ganz tief unten in meinem Gedächtnis verborgen, über 20 Jahre lang. Und jetzt war sie durch all die Erzählungen der Frauen plötzlich nach oben geschwemmt worden. Und als ich sie nun erzählte, merkte ich, dass ich sie auf einmal ganz anders bewertete.
Der Erzähler gehört zu ihnen. An seinen Überzeugungen lässt er keinen Zweifel. Er, der einstige Liebling des Konzern-CEO, der moralisch Erwachte, steht jetzt an der Seite der Frauen. Und das nicht nur in Berlin. Auch Schauspielerin Rose McGowan, die der Erzähler auf Poolpartys im berühmten Chateau Marmont in Hollywood kennenlernt, hat ihn als Verbündeten erkannt. Der Erzähler verbringt seine Zeit nämlich zwischen Berlin und L.A., bewegt sich durch die Kulturprominenz der deutschen Hauptstadt genauso geschmeidig wie durch die kalifornischen Tage und Nächte mit Musik- und Filmstars. In Hollywood wird Rose McGowan bald eine der ersten Frauen sein, die öffentlich Vorwürfe erheben gegen den Produzenten Harvey Weinstein. Aber vorerst ist Rose nur die stille, kuriose, irgendwie anstrengend gewordene Frau, die Judith Butler in der Sonne liest. Sie ist Vorbotin des Sturms, der herannaht. Denn die Romanhandlung beginnt im Spätsommer 2017.
Es waren die letzten Tage der Menschheit. Wieder mal. Trump, Weinstein, der komplette Untergang zumindest dieser Welt hier stand kurz bevor, aber wir wussten von all dem jetzt noch nichts, wobei ein bisschen was wusste jeder.
Nur der Berliner CEO will nichts davon wissen. Eine weltfremde Figur, die von den eigenen Formaten sowie von der gesamten digitalen Medienwelt kaum einen Schimmer hat. Er verliert sich in wahnwitzigen Zukunftsvisionen im Stil von Elon Musk oder Johann Holtrop.
Die Gegenwart also war ihm vollkommen abhanden gekommen, weil er sie ja dauernd vor allem überwinden wollte, transformieren und so weiter. Schließlich würde andernfalls die Zukunft ja nichts sein als ein einziger Untergang.
Noch wach liest man über weite Strecken mit derselben voyeuristischen Faszination, mit der man durch die Schlagzeilen der Boulevardzeitungen scrollt. Das mag seine Berechtigung haben, solange der Autor dabei die diskursmächtigeren Täter mit literarischen Mitteln vorführt. Aber wo stößt das Verfahren an seine Grenze? Als Leserin ist nicht immer erkennbar, wo die Vorführung des einen endet und die Bloßstellung der anderen beginnt. Denn nicht nur Täter, auch Opfer des fiktionalisierten Machtmissbrauchs zeigen Überschneidungen mit Personen aus der realen Welt. Was gehört zur tatsächlichen Geschichte jener Frauen, mit denen Stuckrad-Barre für diesen Roman gesprochen hat? Und wo beginnt die Fiktion des Autors? Etwa, wenn Sendermitarbeiterin Sophia von einem Quickie erzählt, zu dem sie der Chefredakteur einbestellt hat.
War echt nicht schön, vielleicht auch, weil ich diesmal komplett nüchtern war, keine Ahnung. Keinmal gelacht, komischer Vibe. Es war irgendwie auch eine Machtdemonstration, so kam es mir jedenfalls vor. Aber ich kann mich ja jetzt auch schlecht beschweren, weil ich ja mitgemacht habe, verstehst du? Du findest mich jetzt safe total abartig, ne? Kannst du ruhig ehrlich sagen, tue ich ja selbst auch. Es war so dermaßen würdelos, der kranke Dubai-Style dieser Bude. Aus dem Fernseher dudelte so sicker Lounge-Sound und überm Sofa ein Pinterest-mäßiges Wandtattoo, so von wegen Berlin is the place to be. Und ich dachte nur so, grad wär Braunschweig geiler.
Wer das Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre als MeToo-Roman ernst nehmen will und für dieses Genre nicht nur inhaltliche, sondern auch ästhetische Kategorien anlegt, muss auch über die Machtverteilung im Roman sprechen. Neben Sophia als einzigem komplexeren weiblichen Charakter finden die Geschichten der Frauen nur bruchstückhaft Platz im Roman. Es sind kurze Wortmeldungen während eines Online-Treffens in Aktionsgruppen oder bei einer flüchtigen Begegnung am Pool, in denen sie dem Erzähler ihre Machtmissbrauch-Erfahrung skizzieren und dann wieder verschwinden. Die große, zusammenhängende Narration gehört in diesem Roman dem Erzähler. Er, in dem unverkennbaren Stuckrad-Barre-Sound aus Protz und Ironie, schreibt sich mit noch wach eine Absolutionserzählung auf den Leib. Schließlich hat er immer wieder auf die Missstände hingewiesen. Und so ist er, der Frauenvertraute und Frauenversteher, sich kaum einer Schuld bewusst, obwohl er jahrelang selbst Nutznießer des patriarchalen Machtsystems war, gegen das er sich jetzt wendet. Allenfalls war da mal vor 20 Jahren, als Erzähler wie Autor noch als Gagschreiber bei der Harald-Schmidt-Show gearbeitet haben, ein Witz, den man heute bereut. Aber damals war er eben auch nicht der Einzige, der Monica Lewinsky nicht als Opfer eines Machtmissbrauchs erkannt hatte.
Seltsam, wie unzugänglich uns dieser Gedanke damals gewesen war, als wir in diesem Jungsinternat, das der Schmidt-Show-Witzschreiber-Kombüsentrakt war, hohnlachend all die Umkleidekabinenwitzeleien notierten, die sich ja praktisch von selbst schrieben. Die Geschehnisse waren so grotesk, man musste sie bloß nacherzählen und dann alle 2, 3 Sätze eine Pointe finden, die eigentlich immer dieselbe war. Oralsex.
Es sind vor allem die toxischen Dynamiken unter Männern, die Stuckrad-Barre in seinem Roman entlarvt und seinen Erzähler gleichzeitig stets von ihnen ausnimmt. Als die Führungsriege des Krawallsenders zum Betriebsausflug nach San Francisco aufbricht, als Kolonne mittelalter Männer in Männlichkeitskrisenautos, als das Drängeln und Grölen auf dem Highway beginnt, grenzen sich Erzähler und Sender-CEO, damals noch in inniger Freundschaft verbunden, mit stillem Spott von den Kollegen ab.
Die lautesten Bässe hörte man aus den Autos derer, deren Ehescheidungen am kürzesten bevorstanden. Wagte ich eine große These, die hörten sehr derben Rap. Dann gab es die, die schon geschieden waren, die hörten bevorzugt Death Metal. Und dann gab es noch jene, die sich erst in ein paar Jahren würden scheiden lassen, und die hörten Talk Radio. Er lachte abermals und fragte mich, was es dann wohl über uns aussagte, dass wir nun Jazz hörten.
Es sind immer wieder diese beiden Männer, die im Roman ihre großen und schillernden Auftritte haben. Diesen erzählerischen Fokus zu verschieben, seinen Erzähler in den Hintergrund treten zu lassen und den Frauen Raum zu geben, gelingt Stuckrad-Barre kaum, auch nicht nach der moralischen Läuterung seines Erzählers. Nur an einer Stelle, im ersten Kapitel des Romans, findet der Autor eine Ansprache, die Platz lässt. Eine Volontärin, noch in der Berufsausbildung mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut, gerät ins machtmissbräuchliche System des Chefredakteurs. Sie fühlt sich unsicher, er umgarnt sie. Sie fühlt sich unterstützt, er lädt sie zum Essen ein, vermischt berufliche mit privater Sphäre und so beginnt die ungleiche Affäre.
Du hörst Gerüchte, sogar Warnungen, mit wem alles er was habe und mal gehabt habe und so weiter, wie gefährlich er sei und dass du dich in Acht nehmen solltest. Frauen sagen, er wolle dich nur ausnutzen. Männer sagen, du wollest ihn nur ausnutzen. Aber sie täuschen sich alle. Du bist nicht so eine. Und auch er ist nicht so. So ist er wirklich nicht. Ihm geht es wirklich um dich als Person. Silvester will er dich mitnehmen nach Jerusalem zur Klagemauer. Man müsse das einfach mit eigenen Augen gesehen haben, sagt er.
Der MeToo-Roman ist ein vergleichsweise junges Genre. Die französische Autorin Virginie Despentes hat hier zuletzt mit Liebesarschloch Maßstäbe gesetzt. Waren es bei ihr gerade die differenzierten und gleichberechtigten Perspektiven, die den Briefroman so überzeugend machten, krankt noch wach an seinem aufdringlichen Erzähler. Für seine inhaltliche Behauptung, er habe seine Haltung zur Macht grundlegend verändert, findet er keine literarische Entsprechung. Und die allgemeinen Funktionsweisen von Machtmissbrauch in deutschen Unternehmen lassen sich an diesem Buch kaum erzählen. Dafür zielt es zu direkt auf einen realen und stark personalisierten Fall, der medial geradezu omnipräsent scheint. Ein Unterschied zwischen Realität und Fiktion fällt ins Auge. Während sich der Springer-Konzern von Bild-Chefredakteur Julian Reichelt getrennt hat, wird Stuckrad-Barres fiktiver Charakter die Enthüllungen seines Machtsystems überleben. Zwar erscheint in einer internationalen Zeitung ein Artikel, der Wellen schlägt, sodass der Chefredakteur vorübergehend freigestellt wird, doch die Frauen sind mit ihrer Darstellung im Artikel unzufrieden.
Sie würden dargestellt als inkompetente, naive Flittchen, ereiferten sich die Frauen. In anderen Zeitungen würde jetzt spöttisch, lüstern fast, von Bürosex gesprochen, sei doch alles freiwillig gewesen, einvernehmlich.
Als ein Compliance-Verfahren nichts strafrechtlich Relevantes zutage fördert, kehrt der Chefredakteur zurück auf seine Position. Keine der Frauen hatte allerdings von einer Vergewaltigung, also von etwas strafrechtlich Relevantem gesprochen, sondern von Machtmissbrauch. Einer ähnlichen argumentativen Nebelkerze bedient sich übrigens auch der Springer-Konzern.
Die eine große Geschichte jedoch, in der endlich alles aufgeklärt, eindeutig bewiesen und festgestellt wurde, alle Lügen widerlegt und die Schuldigen ein für allemal benannt, diese Geschichte kam irgendwie nie.
Und so endet Stuckrad-Barres Roman ohne Hoffnung. Im Sender ist alles noch schlimmer als zuvor. Den Erzähler zieht es wieder nach Hollywood und hier hängt der nächste MeToo-Fall bereits am Horizont.
Miriam C. über Benjamin von Stuckrad-Barre noch wach. Unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk. Erschienen ist der Roman im Verlag Kiepenheuer & Witsch. 384 Seiten hat er und 25 € ist der Preis. Die Zitate aus dem Roman stammen aus dem Hörbuch von Noch wach und gelesen hat das Benjamin von Stuckrad-Barre selbst. Erschienen ist es im Argon Verlag mit einer Laufzeit von 11 Stunden und 38 Minuten. Für 24 € gibt es das Hörbuch als Download, 30 € kostet die CD-Ausgabe. Das war der Büchermarkt. Nachhören können Sie diese Sendung wie immer in der DLF-Audiothek. Und da finden Sie natürlich auch alle anderen Rezensionen und Berichte aus dem literarischen Leben, die ebenfalls noch wesentlich waren in dieser Woche. Hier folgt Forschung aktuell und einen guten Tag wünscht Wiebke Poromka.